Lob und Dank sei dem Herrn. Auch ich möchte meinerseits alle ganz herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn und den innigsten Wunsch meines Herzens darin zum Ausdruck bringen, dass wir in diesen Tagen eine Begegnung mit Gott haben, dass wir Gott erleben, dass wir Pfingsten nicht nur feiern, sondern Pfingsten erleben, wie unsere Brüder und Schwestern es am Anfang auch empfangen haben. Ich bin überzeugt, wenn wir mit der rechten Einstellung, mit der rechten biblischen Einstellung zu den biblischen Verheißungen im Glauben stehen, wird Gott sein Wort erfüllen und bestätigen. Wir wollen uns auf das Wort konzentrieren in diesen Tagen. Ich könnte euch alle einzeln willkommen heißen, aber kollektiv ist es am besten. Und so wie die irdische Hitze uns innerlich erwärmt und auch äußerlich, so brauchen wir Feuer von oben, damit wir geistlich auftauen, und das brauchen wir. Wir sind alle zu steif, wir sind etwas festgefroren. Und das Feuer von oben wird die Lösung bringen. Von ihm steht geschrieben, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Der Pfingsttag war nicht ein Predigttag oder die Wartezeit war nicht eine Zeit der Unterhaltung, der Diskussionen, sondern eine Zeit des Gebets, eine Zeit der Erwartung, eine Zeit der inneren Vorbereitung, das zu empfangen, was Gott verheißen hat. Und wir haben insbesondere durch den Dienst Bruder Brenhams, und vielleicht darf ich hier die kurze Bekanntgabe machen, dass Schwester Brenham am 12. heimgegangen und am 16. beerdigt wurde. Auch sie ist nun beim Herrn und wir können nur sagen, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Wir brauchen den Toten nicht nachzutrauern, im Gegenteil, sondern wir, die wir noch hier sind, vielleicht noch manche Prüfung zu bestehen, manchen Kampf zu kämpfen haben, wir sind sicherlich nicht ganz so gut dran wie diejenigen, die schon jetzt beim Herrn sind. Aber es war ja Bruder Brenham, durch den Gott in dieser Zeit das Wort an erster Stelle setzte. Vielen hat es nicht gepasst. Sie haben Erlebnisse, sie haben die verschiedensten Dinge, die ihnen lieb und wert waren, an erster Stelle gesetzt. Aber Gott sandte einen Wortpropheten, um eine Wortbraut herauszurufen. Und wir wissen, im Alten Testament geschah das Wort zu den Propheten und sie brachten das Wort, das sie empfangen haben. Es waren nicht Propheten, die von Erlebnissen und Erfahrungen berichtet hätten, sondern Propheten, zu denen Gott geredet, die Gemeinschaft mit Gott hatten. Es waren Wortpropheten, die den Verlauf der Heilsgeschichte vorausgesagt haben. Und im Neuen Testament lesen wir, es waren Männer getrieben vom Heiligen Geist, die das verkündigt haben, was wir jetzt hören und sehen. Wir wissen auch, dass im Laufe der fast 2000 Jahre so viel gedeutet, abgeändert worden ist, dass der Weg zu Gott fast verbaut und ungangbar gemacht wurde. Aber Gott sandte einen Wegbereiter vor dem ersten Kommen Christi und er sandte einen Wegbereiter vor dem zweiten Kommen Christi. Die größten Erlebnisse, die wir hatten, das Liebste, was dir vielleicht am kostbarsten sein mag, muss in Übereinstimmung mit dem Worte sein. Gottes Wort ist ja in allen Dingen der Maßstab, den wir anzulegen haben, und da scheiden sich die Geister. Wenn es um Erlebnisse geht, dann mag man es so oder anders sehen. Wenn es aber um das Wort Gottes geht, kann man es nur durch den Geist sehen, der die Propheten inspirierte, um das Wort zu bringen. Wer es nicht durch den Geist Gottes sieht, der es inspiriert und gegeben hat, der sieht es verkehrt oder gar nicht. Eins von den beiden. Richtig sehen und erkennen können wir nur, wenn wir das Wort Gottes durch den Geist Gottes geoffenbart bekommen. Und Jesus hat die Verheißung gegeben, dass der Heilige Geist kommen wird und uns in alle Wahrheit leiten. Und er spricht vom Heiligen Geist als von dem Lehrer. Und er sagt, er wird euch das Zukünftige offenbaren. Er wird es von dem Meinen nehmen und wird es euch verkündigen. Jedes Mal heißt es dann in den Sendschreiben, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Botschaft ist an den Engel der Gemeinde gerichtet. Denn so steht's am Anfang jeden Sinnschreibens, und dem Engel der Gemeinde schreibe. Am Ende heißt es nicht, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Engel der Gemeinde sagt, sondern was der Geist den Gemeinden sagt. Wir sehen und hören nicht den Menschen, den Gott als Werkzeug benutzt. Wir hören das vom Geist geoffenbarte Wort. Wir hören den Geist Gottes zu uns reden. Aber heute und morgen wollen wir uns doch mit dem Pfingsterlebnis eingehend befassen oder zumindest, soweit das möglich ist, im Rahmen dieser Zeit doch kurz darüber in der Schrift nachlesen und auch aus dem, was Bruder Branham darüber sagte. Denn ich weiß, dass ja auch bezüglich der Geistestaufe und dieses übernatürlichen Erlebnisses doch verschiedene Ansichten sind. Wenn wir Gott in diesen beiden Tagen wirklich erleben wollen, müssen wir bereit sein, alle unsere eigenen Ansichten beiseite zu stellen. Wir müssen bereit sein, mit unserem Herzen Ja zu dem Worte Gottes zu sagen. Gott wird sich dir und mir nie anpassen. Wir werden uns seinem Worte anpassen lassen müssen, sonst wird es nicht gehen. In jeder Gemeinschaft, in jeder Glaubensrichtung versucht man ja, Gott irgendwie in das Programm hineinzutun. Aber mit der Gemeinde Gottes ist es gerade umgekehrt. Es sind nicht wir, die wir versuchen, Gott in ein Programm hineinzutun. Es ist Gott, der uns in sein Programm hineintut. Das ist der große Unterschied. Und wir mögen es im Moment noch gar nicht so sehr erkennen. Aber der Unterschied ist wirklich sehr groß. Religiösen Betrieb können wir alle machen und den gibt's auch überall. Aber Gemeinde Jesu Christi ist nur da, wo er als das Haupt zu Worte kommt, wo er mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandeln, wo er sich offenbaren und mit uns reden kann. Ich möchte aus Apostelgeschichte, dem 1. Kapitel von Vers 3 lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 1 von Vers 3. Ihnen hatte er sich auch nach seinen Leiden durch viele Beweise als lebendig bezeugt, indem er sich 40 Tage lang vor ihnen sehen ließ und mit ihnen über das Reich Gottes redete. Als er so mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, sich von Jerusalem nicht zu entfernen, sondern die Erfüllung der Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so lauteten seine Worte, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, und zwar nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten sie ihn, die ihn dort versammelten, Herr, stellst du in dieser Zeit das Königtum Israels wieder her? Er antwortete ihnen, euch kommt es nicht zu, Zeiten und Fristen zu wissen, die der Vater Vermöge seiner eigenen Machtvollkommenheit festgesetzt hat. Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und als sie ihm noch unverwandt nachschauten, während er zum Himmel auffuhr, standen mit einem Mal 2 Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben worden ist, wird in derselben Weise kommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Zunächst einmal dieses Wort soweit. Hier hat der Herr Jesus mit den Seinen das Abschiedsgespräch geführt. Die letzten Worte, die er vor seiner Himmelfahrt unter den Seinen sprach, sie beinhalteten nicht nur den Missionsbefehl, sondern auch die Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe, um diesen Missionsbefehl richtig im Sinne Gottes ausführen zu können. Diesen göttlichen Missionsbefehl können wir nur ausführen, wenn wir mit göttlicher Kraft ausgerüstet worden seid. Und ihr wisst ja, auf menschliche Fragen können Menschen antworten. Aber auf göttliche Fragen muss Gott antworten. Dann nützen uns keine menschlichen Antworten. Sie stellen uns nicht zufrieden, zumindest nicht auf die Dauer. Sie mögen uns im Moment vielleicht ein wenig zu helfen scheinen, aber dann kommt die Zeit und die Stunde, in der es eben nicht genügt, wenn Menschen auf göttliche Fragen antworten. Und das Schöne ist bei der Antwort Gottes, dass sie nicht abermals in Worten besteht, sondern in der Tat. Zu Pfingsten ist der Herr nicht herabgekommen und hat gesagt, ja, ich werde euch, wie ich verheißen habe, mit Heiligem Geist erfüllen. Da war nicht abermals die Wiederholung der Verheißung, da war die Erfüllung der Verheißung, die Verwirklichung. Der Himmel tat sich auf, der Heilige Geist kam herunter, das Feuer Gottes fiel auf jeden Einzelnen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer zerteilt. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Nicht eine Antwort mit Worten, sondern eine Antwort in Realität. Das Wort wurde Fleisch, das Wort wurde Wirklichkeit. So ist es mit Gott. Ihr wisst ganz genau, der Herr ist als Messias doch Jahrtausende angekündigt worden. Als der Geist dann aber über Maria kam, ist das Wort Fleisch geworden. Es wurde Realität. Die Verheißungen wurden zusammengefasst. Und plötzlich stand der Erlöser, der so viel und oft verheißen worden war, als Ergebnis vor ihnen. Gottes Wort hat immer ein Ergebnis. Und die Verheißungen, die sich auf den Herrn bezogen haben, erfüllten sich an ihm. Die Verheißungen, die sich auf die Gemeinde beziehen, erfüllen sich in und durch die Gemeinde. Und so allein werden wir zur Wortbraut. Es ist ja in dieser Zeit so viel davon die Rede. Und die Leute meinen, sie sind Wortbraut, wenn sie über das Wort reden. Nein, das ist es nicht und abermals nein. Wortbraut sind wir dann, wenn das Wort der Verheißung in dir und in mir Realität geworden ist. Dann sind wir Wortbraut. Unser Herr war ein fleischgewordenes Wort. Und wir wissen, Paulus schreibt es an die Epheser und er sagt, ich deute dieses Geheimnis auf Christus und die Gemeinde. Christus und die Gemeinde ist eins. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Was mit ihm geschah, muss mit uns geschehen. Und das müssen wir heute Abend erkennen, um die Notwendigkeit der Erfüllung mit Heiligem Geist im tiefsten Inneren zu erfassen. Solange wir noch gleichgültig bleiben und sagen, ach Herr, erfülle uns mit Heiligem Geist. Wenn das in einer solchen Weise gesagt oder gebetet wird, geschieht gar nichts. Aber wenn wir plötzlich dem Himmelreich Gewalt antun, ich meine jetzt nicht, dass einer lauter wird als die andere. Gott ist nicht taub. Man kann dem Himmelreich nicht mit einer Lautstärke Gewalt antun, aber mit dem Glauben. Alle Dinge Gottes sind auf der Grundlage des Glaubens zugänglich. Und deshalb spricht unser Herr, denen, die da glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. Und wenn Bruder Brenhem 100-mal so gut wie einmal sagt, wenn euch diese Wunderzeichen nicht folgen, dann glaubt ihr nicht. Das muss uns einmal treffen. Das muss uns einmal ansprechen. Das muss in unser Herz wie ein Schwert hineindringen. Und dann werden wir feststellen, dass uns etwas fehlt. Und ich möchte mir heute erlauben, aus der Predigt Bruder Brenhems Serie 2, Nummer 6, doch einige Passagen vorzulesen, die gerade über das Erlebnis mit der Geistestaufe sprechen. Seite 17 werde ich oben beginnen. Nun, wir sagen es schon jetzt und werden es euch später zeigen, dass nur diejenigen entrückt werden, die mit Heiligem Geist erfüllt sind. Schon dieser Satz schlägt doch wie eine Bombe ein. Wir stehen doch ganz kurz vor der Entrückung. Und das ist es doch, worauf wir alle warten. Aber nicht, dass wir vergeblich warten. Nicht, dass wir das Öl holen, wenn es schon zu spät ist. Jetzt ist die Zeit, um das Öl des Geistes in unsere Krüge zu füllen. Jetzt ist die Stunde, um Gott zu erleben. Und ich bin dankbar, dass Gott uns diese Stunden noch erleben lässt. Das ist nur Gnade. Nun, wir sagen es schon jetzt und werden es euch später zeigen, dass nur diejenigen entrückt werden, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Die übrigen Toten werden erst nach den 1000 Jahren auferweckt. Nur vom Heiligen Geist erfüllte Menschen haben Teil an der Entrückung. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Ein sehr ernstes Wort. Und wir sind dankbar für alle Offenbarung der Geheimnisse Gottes. Wir sind dankbar, dass wir Jesus Christus als den Herrn der Herren, als den König der Könige in seiner Gottheit sehen dürfen. Wir sind dankbar, dass uns in dieser letzten Generation, wie Bruder Brenhem es formuliert, die Geheimnisse Gottes von 1. Moses bis hin zur Offenbarung kundgetan worden sind. Aber wenn wir all diese Geheimnisse wüssten und hätten allen Glauben, dass wir Berge versetzen könnten, und hätten die Liebe nicht, und jetzt kommen wir gleich zu dem Punkt, die Liebe Gottes wird in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Wir können, das sagt Gottes Wort, wir können uns noch so anstrengen, es wird nicht gehen. Lasst mich weiterlesen. Zitat. Gemäß der Schrift seid ihr nicht bekehrt, bis ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Ihr glaubt darauf hin. Der Heilige Geist hat zu euch gesprochen. Ihr habt Jesus öffentlich bekannt. Man kann also von Jesus Zeugnis ablegen. Man kann ihm folgen. Aber die Bekehrung des Menschen ist noch nicht abgeschlossen, es sei denn, Gott hat sein Siegel diesem Menschen aufgedrückt. Und deshalb schreibt Paulus an die Gemeinde zu Ephesus im 1. und im 4. Kapitel: Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag eurer Erlösung. Hier wird uns gesagt, gemäß der Schrift seid ihr nicht bekehrt, bis ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Wir glauben an Jesus Christus. Wir sind gläubig geworden. Unsere Sünden sind vergeben. Das ist absolut wahr. Denn die Heilige Schrift sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig werden. Hier aber geht es um ein wenig mehr als nur zu glauben. Hier geht es, dass unser Glaube die göttliche Bestätigung bekommt. Wir wissen, es steht in Römer 4, dass Gott dem Abraham als Siegel für seinen Glauben die Beschneidung gegeben hat. Das war ein äußeres Zeichen. Uns wird das Siegel des Heiligen Geistes gegeben, dass wir wissen müssen oder können und dürfen, dass Gott unsere Buße, unseren Glauben, unser Hinwenden zu ihm akzeptiert hat. Wenn wir uns zum Beispiel gläubig im Wasser taufen lassen, dann ist das unser Schritt im Gehorsam zu Gott. Aber die Antwort Gottes ist, dass der Himmel sich öffnet und er uns mit seinem Geiste tauft. Die göttliche Antwort wird deiner und meiner Bekehrung das Siegel aufdrücken. Zweifle nicht an deiner Bekehrung. Zweifle nicht an deinem Glauben. Aber bleibe dabei nicht stehen, sondern sage, Herr, jetzt möchte ich auch diesen Schritt mit dir gehen. Auch dieses Erlebnis möchte ich haben. Ich möchte deine Antwort bekommen. Ich lese weiter auf Seite 18. Gott hat uns durch Erwählung berufen. Seid ihr nicht froh, dass ihr zu den Seinen gehört? Merkt ihr heute Abend nicht den Drang in eurem Herzen? Ich möchte den Heiligen Geist. Es muss ein Drang da sein, ein inneres Verlangen, das so stark wird. Und Bruder Branham fragt die Zuhörerschaft, spürt ihr heute Abend nicht den Drang in eurem Herzen? Sagt euch nicht etwas hier im tiefsten Inneren, ich möchte den Heiligen Geist. Und weiter, Herr, ich möchte dich in meinem Herzen. Dieses Verlangen ist in euch, weil Gott euren Namen in das Lebensbuch des Lammes vor Grundlegung der Welt geschrieben hat. Wenn wir zu denen gehören, deren Namen in das Lebensbuch des Lammes vor Grundlegung der Welt geschrieben wurde, dann legt Gott in uns das Verlangen nach dem, was uns zubereitet, um für ewig bei ihm zu sein. Und weil unsere Namen vor Grundlegung der Welt in das Buch des Lammes geschrieben wurden, legt Gott in uns das Verlangen hinein, mit Heiligem Geist getauft zu werden, denn das ist notwendig, um seine Herrlichkeit zu schauen. Ist das klar aus dieser Predigt Bruder Brenhams? Ihr wisst ja, und ich brauche das hier nicht betonen, Gott hat ihn in mancherlei Weise gebraucht, besonders evangelistisch und lehrmäßig, prophetisch und so weiter. Aber hier haben wir eine Predigt vor uns, die gerade auf Pfingsten zugeschnitten ist. Und ich bin Gott dankbar, dass wir ihn nicht nur als Propheten über die Geheimnisse Gottes, über Krankenheilung und über viele Dinge reden hören, sondern auch für die Zubereitung der Gemeinde. Was nützte es uns, herausgerufen worden zu sein, aus allen Denominationen, wenn mit der Herausrufung nicht auch die Zubereitung verbunden wäre und wir die Gewissheit, das Siegel Gottes, das Siegel des Heiligen Geistes empfangen würden und die Gewissheit in uns tragen, bei der ersten Auferstehung, bei der Entrückung dabei zu sein. Und ich habe nicht vor, heute Abend zu predigen. Ich habe nur vor, aus der Bibel und aus dieser Predigt Bruder Brenhams einige Verse und Absätze zu betonen. Und ich hoffe, dass Gott in dein und mein Herz ein solch gewaltiges Verlangen hineinlegt, dass wir heute Abend dem Reiche Gottes Gewalt antun und sagen, Herr, tue mit uns, was du mit unseren Brüdern und Schwestern an jenem ersten Pfingsttage getan hast. Und wenn er das tut, werden wir alle froh sein. Keiner wird mehr betrübt zu sein brauchen. Zitat. Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Und alle, die zu mir kommen, denen gebe ich den Heiligen Geist. Auch das ist wahr. Gott ist ein gebender Gott. Er beschenkt uns in jeder Weise. Es wird auch genannt die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn ich nur mit meiner Stimme die Wichtigkeit des Empfanges, der Taufe, des Heiligen Geistes in eure Herzen hineinlegen könnte. Er hat nur das Wort predigen können. Der Rest war Gott und den Menschen überlassen. Aber man spürt, dass er nicht nur leichtfertig über dieses Thema drüber wegging, sondern dass es ein Thema war, dass er aus der Tiefe seiner Seele behandelte, zum Wohl des Volkes Gottes, für die Zubereitung der Gemeinde Jesu Christi. Er kam nicht mit einem guten Vorschlag, er kam mit der göttlichen Notwendigkeit dieses Erlebnisses, das wir vor unserer Entrückung einfach haben müssen. Seite 21, Zitat. Ihr seid noch nicht versiegelt, solange ihr nur daran glaubt, sondern wenn ihr den Heiligen Geist wirklich empfangen habt. Es ist also ein Unterschied zu glauben an die Taufe des Heiligen Geistes und die Taufe des Heiligen Geistes zu empfangen. Man könnte das an vielen Beispielen deutlich machen. Abraham glaubte Gott. Er wusste, dass die Verheißung, die ihm für Isaak gegeben wurde, erfüllt werden wird. Aber zunächst war es nur ein Glaube. Aber als die Zeit erfüllt war, hat der Glaube die Verwirklichung der Verheißung gesehen und erlebt. Und der Isaak, der auf den die Verheißung sich bezog, stand oder war da. So ist das mit den Verheißungen Gottes. Sie sind zunächst als Verheißungen da, die wir glauben. Und das ist notwendig, das ist der erste Schritt. Aber von diesem Glauben der Verheißungen Gottes muss es zur Verwirklichung kommen. Ein anderes Beispiel. Der Herr sprach, wer da glaubt, dem werden diese Zeichen folgen. Wir können 100-mal sagen, dass wir an Krankenheilung glauben. Wenn wir aber den Kranken nicht die Hände auflegen und die Kranken nicht gesund werden, dann ist das ein Glaube, der noch nicht Bestätigung gefunden hat. Ein Glaube, der zwar auf dem Worte gegründet ist, aber noch nicht die Verwirklichung gefunden hat. Mögen wir in diesen Tagen begreifen, dass eine Wortbraut bedeutet, dass Gottes gesamtes Wort, das für sie gegeben und an sie adressiert wurde, durch sie zur Erfüllung gelangt und Realität wird. Wir haben es doch auf dieser Rundreise am letzten Wochenende auch betont. Überall da, wo Gott Verheißungen gab, kam auch die Zeit der Erfüllung. Und die Zeit der Erfüllung war das Produkt, es war die Sache selber, um die es eigentlich ging. So ist es mit der Geistessaufe. Hier sagt Bruder Brennan, ihr seid noch nicht versiegelt, solange ihr nur daran glaubt, sondern wenn ihr den Heiligen Geist tatsächlich empfangen habt. Also, wenn die Versiegelung eine göttliche Notwendigkeit ist und die Versiegelung nur durch den Heiligen Geist geschehen kann, dann merken wir doch, wie notwendig der Empfang des Heiligen Geistes ist. Und ich sage euch, wir können heute Abend alle voll des Heiligen Geistes werden. Wir brauchen keine 10 Tage mehr zu warten, uns nur zu öffnen und Gott zur Verfügung zu stellen, damit er es erfüllen kann. Zitat: Nur so könnt ihr an der ersten Auferstehung Anteil haben, wenn der Heilige Geist euch das Zeugnis gibt, wenn der Heilige Geist in euch hineinkommt. Das sind Worte, die wir nicht leicht nach rechts oder links abschieben können. Es sind Worte, die dir und mir heute Abend etwas zu sagen haben müssen. Und wir werden gleich ins Gebet gehen und Gott die Möglichkeit geben, uns alle mit Heiligem Geist zu erfüllen. Fragt nicht, wie es werden soll. Das ist doch Gottes Sache. Wenn ich es machen würde, könntet ihr mich fragen. Ich wüsste ja dann, wie ich es machen würde. Aber weil Gott es tut, wollen wir es so annehmen, wie er es tut, ohne jegliche eigene Vorstellung. Es wird immer anders kommen, wie wir es uns vorstellen. Nicht ein einziges Mal wird Gott etwas so tun, wie du oder ich es uns vorstellen. Jedes Mal wird es anders sein, aber immer biblisch. Das ist sehr wichtig. Zitat: Nun wirkt der Heilige Geist wie am Anfang. Die Gemeinde wird vereinigt und bringt das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes hervor, wie er es damals tat. Dieselben Werke, die zu Anfang geschahen, werden jetzt in gleicher Weise offenbar. Hier zeigt er zum Anfang zurück. Jesus Christus ist doch der Erste und der Letzte. Er ist Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Wie er am Anfang wirkte, so muss er am Ende wirken. Denn das Ende muss dem Anfang wieder gleich werden. Aber ehe er so wirken kann, müssen wir als Gläubige die Verwirklichung der Verheißung erleben. Nicht nur Träger der Verheißung Gottes sein, sondern als Träger dieser Verheißung will Gott sie in uns zu einer Realität machen. Abraham war Träger der Verheißung. Die Verheißung wurde realisiert. Sie wurde Wirklichkeit. Du und ich, wir sind Träger des Wortes Gottes. Wir sind Träger der Verheißungen Gottes. Wir sind begnadigt. Gott hat uns vergeben durch das Blut des Lammes. Jetzt will er unsere Bekehrung zum Abschluss bringen. Er will mit seinem Geist antworten. Der Himmel soll sich öffnen und der Heilige Geist herabkommen. Und wenn wir heute Abend nicht nur Träger der Verheißung sind, sondern glauben, dass Gott sie verwirklicht, dann muss es einfach geschehen. Wir brauchen nicht mehr zu warten. Wie herrlich. Zitat. Noch einmal. Nun wirkt der Heilige Geist wie am Anfang. Die Gemeinde wird vereinigt und bringt das machtvolle Wirken Gottes hervor. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Und wir können da die Parallele zu dem 1. Korinther, dem 12. Kapitel, Vers 13 ziehen. Wir alle sind durch einen Geist zu einem Leibe getauft worden. Wir sind Glieder des Leibes Jesu Christi. Begreift es einmal, dass Gott ohne uns überhaupt nichts tun kann, wie das Haupt ohne die Glieder, ohne den Leib überhaupt nichts tun kann. Er braucht uns. Er hat sich die Gemeinde dazu erlöst, erworben, erkauft, um das Haupt dieser Gemeinde zu sein, um durch die einzelnen Gläubigen wie durch seine Glieder wirken zu können und seine Macht zu offenbaren. Und dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist ja ein göttliches, ein geistliches Reich. In diesem Reich ist dein und mein Wirken nicht gefragt. Nur das Wirken des Heiligen Geistes. Und Paulus schreibt weiter an die Korinther, dem einen wird die Gabe, dem anderen jene. Und dahinter steht dann der zusammenfassende Satz. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, indem er jedem eine Gabe zuteilt, wie er will. Und wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Ohne dem werden dieselben Werke, wie sie am Anfang geschahen, nicht geschehen können. Ohne dem wird die Gemeinde nicht vereinigt werden können. Menschen versuchen, Nachfolger zu haben und sie nach sich zu ziehen. Aber Gott vereinigt seine Gemeinde unter einem Haupt und Jesus Christus ist dieses Haupt. Und wir alle als Glieder lassen uns zusammenfügen zu diesem herrlichen Leib des Herrn. Es könnten noch eine Anzahl Stellen gelesen werden. Kommen wir zum Abschluss zurück zur Bibel und lesen hier ein wenig weiter. Vielleicht noch einmal Kapitel 1, Vers 9 in Apostelgeschichte 1. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und als sie ihm noch ein und als ihm unverwandt nachschauten, während er zum Himmel auffuhr, standen auf einmal zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen. Wie sagten ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben worden ist, wird in derselben Weise kommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Hier muss ich einen Augenblick stehen bleiben. Am Ende des ersten Kommens des Herrn, als er im Begriff war, in die Herrlichkeit einzugehen, gab er seinen Jüngern die letzten Anweisungen. Als er von ihnen gerade genommen wurde und ihren Blicken entschwunden war, schon standen zwei Männer da, weiß gekleidet, und geben die Verheißung seiner Wiederkunft. Gerade ist er von ihnen genommen worden, in einem Moment ihren Blicken entschwunden, im nächsten kommt die Ankündigung, dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel aufgefahren ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Und dann geht es um das Erlebnis, das wir benötigen, um bei dem zweiten Kommen Christi dabei zu sein. Es heißt hier weiter von Vers 12. Darauf kehrten sie von dem sogenannten Ölberge, der nahe bei Jerusalem liegt und nur einen Sabbatweg entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie dort angekommen waren, gingen sie in das Obergemach hinauf oder auf den Söller, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Johannes und so weiter. Und dann heißt es in Vers 14, diese alle waren dort einmütig und andauernd im Gebet vereinigt. Ich könnte euch aus dem, ich glaube es ist im Lukas, da heißt es, dass sie sich im Tempel aufgehalten haben. Im Lukas 24, da heißt es im letzten Vers, und sie hielten sich beständig im Tempel auf und priesen Gott. Aber hier waren sie nicht im Tempel. Hier waren sie an dem Ort, auf dem Obersöller, wo sie oft genug mit ihrem Meister gewesen sind. Im Tempel ging ja manches aus und ein. Da waren die und jene und alles gemischt. Sie gingen dort, wo sie mit Jesus oft versammelt waren, um die Verheißung abzuwarten. Wir gehen nicht hier oder da in einen Tempel oder in eine Synagoge. Wir kommen im Namen des Herrn an der Stätte zusammen, an der er oft mit uns aus Gnaden geredet hat. Und wir kommen nicht nur hierher, um ihn reden zu hören. Wir kommen hierher, um die Erfüllung seiner Verheißung zu erleben. Halleluja! Das müssen wir einmal glauben. Das muss uns innerlich froh machen. Der Glaube ist keine krampfhafte Sache. Der Glaube ist etwas ganz Freudiges. Und ich sage dir, lieber Bruder und liebe Schwester, wenn du in diesen Tagen mit Heiligem Geist erfüllt werden möchtest, dann verschließe dich nicht und verkapsle dich nicht, sondern öffne dich und beginne, Gott zu loben und zu preisen. Beginne, dem Herrn für seine Gnade zu danken. Und während du Gott Dank darbringst, wird die Antwort kommen. Denn der Glaube nimmt. Der Glaube steht nicht bettelnd vor der Tür. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, der nimmt. Wer sucht, der findet. Und so müssen wir uns innerlich auftun. Und die Heilige Schrift sagt, tu deinen Mund weit auf und ich werde ihn füllen. Und dann, bis das Herz voll ist, des geht der Mund über. Brüder, wir können es uns nicht leisten, euch zu sagen, wenn ihr die Endzeitbotschaft glaubt, dann seid ihr bei der Entrückung dabei. Wir müssen euch sagen, dass wir die Endzeitbotschaft von Herzen glauben und abgesondert wurden und den Ruf Gottes gehört haben und den prophetischen Dienst erkannten. Aber wir brauchen die dynamische Kraft des Heiligen Geistes, die unsere Leiber zu verwandeln vermag. Und das geht nicht anders. Ohne dem werden wir nicht auskommen. Nun hier, so haben wir es gelesen, diese alle waren dort einmütig und andauernd im Gebet zusammen. Sie sprachen nicht über dies und über jenes. Sie waren im Gebet zusammen. Auf ein einziges Ziel ausgerichtet. Und dieses Ziel war der Empfang des Heiligen Geistes. Sie warteten nicht auf 2, 3 verschiedene Dinge. Alle hatten ein und dasselbe Ziel, das gleiche Verlangen, dieselbe Sehnsucht. Ihre Gebete kamen zusammen, stiegen auf zu Gott und Gott erhörte und Gott antwortete. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Wie steht's um uns heute Abend? Wohin gehen deine und meine Gedanken? Mögen sie unter die Kontrolle Gottes genommen werden. Und es ist so schön, wenn Bruder Branham in dem Film, den ja viele gesehen haben, und manchmal während dem Heilungsgottesdienst oder zu Beginn des Heilungsgottesdienstes sagt, jetzt nehme ich jeden Geist unter meine Kontrolle zur Ehre Gottes, dass nur noch der Heilige Geist wirken kann. Und so mögen alle anderen Geister schweigen im Namen Jesu Christi von Nazareth. Und möge der Heilige Geist reden. Und der Geist redet die Worte Gottes. Und die Worte Gottes sind Geist und sind Leben. Sie werden Realität vor deinen und meinen Augen. Dankbar für das Reden Gottes. Dankbar für die Erfüllung der Schrift an Israel. Dankbar für die Erfüllung der Weissagungen in aller Welt, dankbar für das prophetische Wort. Wenn ich euch sage, wir alle haben nichts zu klagen, wir haben nur zu danken. Denn wenn wir jetzt schon klagen, was soll erst werden, wenn die schlimmen Zeiten kommen. Im Moment haben wir keinen Grund zu klagen. Vielleicht versündigen wir uns manchmal, wenn wir heute all unsere persönlichen Nöte, alles, was uns zu Boden drücken möchte, zum Kreuze bringen und es abladen, hinwerfen zu den Füßen Jesu und sagen, Herr, du hast am Kreuz auf Golgatha dein Blut vergossen. Du hast mich erlöst und bei meinem Namen gerufen. Ich bin dein für Zeit und für die Ewigkeit. Und wenn wir sagen würden, Herr, du hast mich vor Grundlegung der Welt erwählt. Wisst ihr, man muss Gott das Herz einmal in Dankbarkeit ausschütten. Nicht immer, ach Herr, du weißt ja dieses und das und jenes und diese Not und so weiter. So kommen wir bei Gott nicht vorwärts. Wir drehen uns dann um die eigene Achse und kommen nicht vom Fleck. Wir bleiben auf derselben Stelle. Wenn wir dem Herrn alles hinlegen und an die Vorherbestimmung glauben, dass alles in seinem Reiche nach seinem Willen geschieht und wir sind in sein Reich hineinversetzt, dann soll alles geschehen, wie er es haben möchte. Ihr wisst, als auf den Heiland diese Sache mit Gethsemane und alles drauf zukam, da war es Petrus und nicht nur Petrus, der Feind in ihm, der sagte, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er wollte für seinen Meister einen angenehmen Weg, einen Weg ohne Probleme, einen Weg ohne Kreuz, einen Weg ohne Schmach, einen Weg ohne Tod. Solch einen Weg kannst du und ich mir wünschen, aber bekommen werden wir etwas ganz anderes. Du kannst dir wünschen, was du willst. Bekommen wirst du das, was Gott dir zugedacht hat. Du sagst, ach Herr, ich möchte, dass es mir immer nur gut geht. Ja, wie willst du dann zubereitet werden? Nein, Gott wird das in dein Leben hineinkommen lassen, was notwendig ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und er wird keinen über sein Vermögen versuchen lassen, sondern machen, dass jede Prüfung, jede Versuchung, jede Not, jeder Kummer, das alles ein Ende gewinnt, dass wir es ertragen können. Und der Herr weiß, auch wenn wir oft sagen, ich kann nicht mehr, dann weiß er genau, wir können immer noch, aber nur mit seiner Kraft. Ich sage euch, auf mich geblickt, wäre ich längst zusammengebrochen. Aber wenn ich auf den Herrn schaue, bekomme ich neue Kraft. Und ich sehe die Gemeinde vor mir, das Volk Gottes, das der Herr herausgerufen hat, mit einer mächtigen Botschaft der Liebe und der Belehrung. Ach, dass Gott uns in diesen Tagen freudig stimmen könnte, dass die Freude am Herrn unsere Stärke werden könnte. Und ich sage dir, es steht geschrieben, wenn wir den Herrn loben und preisen, das ist der Weg, dass ich dir zeige das Heil Gottes. Nicht mit Murren und Klagen und Jammern. Dabei wirst du selber krank und alle, die dein Klagen und Murren und Jammern hören, die werden auch noch krank. Aber wenn du innerlich damit fertig wirst und nicht andere belastest, sondern deine Last unter das Kreuz ablädst und sie liegen lässt. Du und ich, wir alle machen fast unser ganzes Leben lang denselben Fehler. Wir werfen unsere Last zu den Füßen Jesu hin. Und ehe wir uns umgeschaut haben, schleppen wir sie wieder und tragen sie wieder und gehen darunter zugrunde. Und wir werfen sie wieder hin. Und ehe wir uns versehen haben, tragen wir sie wieder. Er hat auf sich genommen. Alles, was du zu tragen hattest. All unsere Schuld, all unsere Sünde, alles hat er auf sich genommen. Wir müssen zu einer Wortbraut werden. Eine Braut, in der das Wort der Verheißung für diese Zeit Wirklichkeit wird durch die Gnade und die Kraft Gottes. Und ich frage euch heute, ist nicht auch in Bruder Branham das Wort der Verheißung Wirklichkeit geworden? Hat nicht der Herr gesagt, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, der da brennen wird wie ein Ofen. An ihm werden die Elemente sich in der Flammenglut auflösen. Ich habe drei Bibelstellen in eins zitiert. 2. Petrus 3, Vers 10, Malachi 3, Vers 19 und die andere Stelle, wo immer sie war, spielt ja gar keine Rolle. In dem Manne Gottes, der für die Herausrufung gesandt wurde, erfüllten sich die Schriftstellen und Verheißungen, die auf ihn und seinen Dienst Bezug genommen haben. In der Gemeinde muss sich notwendigerweise jede Verheißung erfüllen, die für die Herausgerufenen gegeben wurde in dieser Zeit. Und das müssen wir sehen. Gottes Wort erfüllte sich doch nicht nur an Johannes, als die Stimme dessen, der in der Wüste ruft. Gottes Wort erfüllte sich an unserem Herrn Jesus. Gottes Wort erfüllte sich an der Gemeinde. Gottes Wort erfüllt sich noch heute. Halleluja! Preis und Ehre sei unserem Gott. Wir können nicht von den Erlebnissen anderer leben. Wir müssen unser persönliches Erlebnis mit unserem Gott machen. Jede Verheißung ist Ja und Amen. Wortbraut ist eine Braut, die Braut Jesu Christi, in der das Wort der Verheißung Wirklichkeit werden kann. Und das möge Gott mir und das möge er dir aus Gnaden schenken. Da braucht man gar nicht viel zu reden, geschweige darüber zu streiten. Wer noch streitet, der ist noch gar nicht an der Sache. Wer wirklich von Gott ergriffen und herausgerufen wurde und in seinem Herzen glaubt, der wird den Streit rechts und links liegen lassen und wird auf Jesus schauen und wird vorwärts gehen und sagen, Herr, ich bin einen Bund mit dir eingegangen und du mit mir. Ich will dir folgen, wohin es geht. Die Gemeinde am Anfang war eine Wortbraut, denn das Wort der Verheißung erfüllte sich in ihrer Mitte. Und mit dieser Kraftausrüstung begann ja der gesamte Dienst, die Kundwerdung der Geistesgaben, der Ämter und der Kraft Gottes überhaupt, die dann in der und durch die Gemeinde offenbar werden konnte. Fassen wir's zusammen. Wir sind hier an diesen Pfingsttagen, um das Erlebnis zu machen, dass unsere Brüder und Schwestern an jenem ersten Pfingsttage gemacht haben. Sie waren dem Herrn lang genug gefolgt, hatten die Belehrung empfangen, haben die Kreuzigung, die Verleumdung, den Verrat, haben alles hinter sich zurückgelassen, haben sich eingefunden vor Furcht, denn es waren nur noch wenige, haben die Türen verschlossen, aber der Herr, er trat in ihre Mitte. und sagte, Friede sei mit euch. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, war der Himmel offen und der Segen Gottes strömte herab. Ich habe noch nicht gelesen, dass der Himmel sich geschlossen hätte. Ich habe noch nicht gelesen, dass Gott aufgehört hat zu segnen. Im Gegenteil, fast in jeder Predigt bezieht Bruder Brenhem sich auf Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Und von ihm sagte Johannes, er ist es, der mit Geist und mit Feuer tauft. Und so dürfen wir es heute erwarten. Werdet froh in eurem Gott und danket dem Herrn von Herzen. Das ist, wie wir es empfangen können. Vielleicht werde ich es morgen früh einmal hier abspielen lassen, wie Bruder Brenhem am Ende einer Wortverkündigung darum gebeten hat, dass alle, die den Heiligen Geist noch nicht empfangen haben, dass für sie gebetet werden soll. Und ihr werdet erstaunen, in welch einer Weise es geschah. Bestimmt nicht, wie du und ich es uns vorstellen. Sollten wir es morgen hier nicht hören, dann könnt ihr es aus der nächsten Predigt sowieso hören, die wir versenden werden. Aber um eins bitte ich euch schon heute Abend, lasst uns doch nicht von nah und fern vergeblich zusammengekommen sein, sondern sagen, Herr, segne uns, sei mit uns, erfülle dein Wort in mir, an mir, durch mich. Und wenn wir alle so beten, und es wird immer mächtiger und mächtiger, und plötzlich geht es aus deinem Beten hinüber in den Geist Gottes, und die Herrlichkeit des Herrn kommt herab und erfüllt uns all. Wie viele haben aus der Heiligen Schrift und aus den Zitaten, die wir vorgelesen haben, aus der Predigt Bruder Brenhems, heute wirklich die Notwendigkeit erkannt, biblisch mit Heiligem Geist erfüllt zu werden? Ihr alle, ihr braucht nicht die Hände zu heben, nur die Herzen zu Gott und den Mund zu öffnen und sagen, Herr, heute habe ich's erkannt. Ich möchte heute mit Heiligem Geist erfüllt werden. Wenn ihr im Gebet sagt, Herr, ich weiß, eines Tages wirst du mich mit Heiligem Geist erfüllen. Das ist eine ganz unbestimmte Sache. Das ist gar kein Gebet. Das könnt ihr euch sparen. Der Glaube ist kein Glaube für einmal. Der Glaube ist, oh, dass du könntest glauben, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Als Martha sagte, ich weiß, mein Bruder wird am jüngsten Tage auferstehen, da war der Herr innerlich bewegt. Er sagt, ich bin doch die Auferstehung und das Leben. Mit anderen Worten, du brauchst nicht zu warten und er braucht nicht zu warten, bis der jüngste Tag kommt. Ich, die Auferstehung, bin hier. Lazarus, komm heraus. Wir brauchen nicht mehr zu warten. Jesus ist hier, um mit Heiligem Geist zu erfüllen, um das Feuer Gottes über uns auszugießen. Aber die einzige Notwendigkeit im Glauben vereint im Gebet auf das gleiche Ziel ausgerichtet. Wenn irgendjemand sich durch einen anderen stören lässt, der zu laut wird, ist der Segen schon dahin. Lass doch heute mal jeden entsprechend seiner Mentalität. Wisst ihr, es gibt Leute, wenn sie einen tiefen Schmerz haben, dann weinen sie und andere lachen. Ja, die Mentalitäten, die sind so verschieden. Der eine reagiert so, der andere so. Der eine springt, der andere setzt sich hin. Der eine jaucht und jubelt, der andere lässt alles still über sich ergehen. Lass doch jeden zufrieden, so wie er ist. So hat Gott ihn gemacht. Und die Bibel sagt, nehmt euch alle an, wie Christus euch angenommen hat zur Verherrlichung Gottes. Da sind manche, die haben eine Mentalität, das ist auch nicht so ganz nach meiner Kragenweite zugeschnitten. Aber sie sind doch Geschöpfe Gottes. Lassen wir sie gewähren. Bruder Brenham sagte, eine Gemeinde ist kein Friedhof. Irgendetwas muss da zu hören sein. Und wenn da nichts zu hören ist, dann ist er tot. Und tote Gemeinden gibt es genug. Wir möchten Leben aus Gott. Leben gewirkt durch den Heiligen Geist. Erfüllung der Schrift. Erfüllung der Verheißung. Realität in deinem und in meinem Herzen und Leben. Gott segne uns alle. Aus Gnaden. Amen. Amen.